der Podcast.
Folge 105. US-Präsident ist das schönste Amt neben Coach.
Hallihallo und ein herzliches Willkommen nach, ja, man möchte sagen, 6 endlosen Wochen, aber ganz stimmt's ja nicht. Auf jeden Fall, die Sommerpause ist vorbei. Yeah, wir sind die Ersten, die aus der Sommerpause rauskommen. Wilke hat ja noch bis Anfang September und alle anderen auch. Und wir sind aber wieder aus der Sommerpause.
Das Wetter, habe ich gesehen, das hat eigentlich dieses Jahr, das ist dieses Jahr gar nicht so, also kaum sommerlich, nur mal einen Tag wie gestern oder vorgestern.
Da können wir gerne drüber reden. Wer mir in meine eloquente Ansage eben reinblägte, das war mein lieber Freund Kollege Tilman Lucke, diesmal nicht aus Berlin, sondern aus Bremen, ja. Mit beschissenem Hotel-WLAN. Ich hoffe, dass die Konferenz hier nicht zusammenbricht. Darum begrüße ich euch bei Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast zum Augenzwinkern, mit Augenzwinkern. Es ist 8:30 abends. Es ist 8:30, 9:30. 8:30 abends. Die Folge wird wahrscheinlich so gegen, weiß ich nicht, 22 Uhr, 21:30 Uhr online gehen. Es ist spät, aber egal. Ich begrüße dich, Tilman, in Bremen.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg, in Magdeburg. Ja. Ich glaube, du warst noch nie woanders. Du hast ja so ein Riesen-Equipment da. Ich habe ja immer nur mein tragbares Mikrofon, was ich überall einstöpseln kann. Selbst im schlechtesten, so schlecht ist es hier gar nicht. Aber wer weiß, vielleicht haben die anderen Hotelgäste jetzt gerade gar kein WLAN, meinetwegen.
So, du warst der Erste, du bist Schwab und damit da werden auch die Hotels jetzt in Bremen besetzt. So, ja, ich könnte theoretisch das Mikro könnte ich mitnehmen. Laptop ist ja überhaupt kein Thema. Aber das Problem ist, mein Soundmodul ist ein Riesending. Und ich nehme, egal, es ist jetzt alles kompliziert. Wenn ich unterwegs bin, findet kein Podcast statt. Es ist einfach so.
Aber hast du tatsächlich ein Problem mit der Uhrzeit jetzt, weil du bist ja Kabarettist?
Nein, eigentlich nicht, aber es ist halt ein sehr anstrengender Tag, weil die Kinder, also in Sachsen-Anhalt haben wir ja das große Glück, dass am 5. August die Schule schon wieder losging. Das heißt, meine Kinder müssen seit einer Woche wieder zur Schule und da ich ja ein vorbildlicher Vater bin, stehe ich halt morgens um 6 auch auf und schreie die Kinder an, wie sich das gehört. Genau. Dadurch bin ich jetzt abends immer etwas abgekämpft. Und da kommt natürlich, das mit dem einen Sommertag kann ich nicht bestätigen. Wir haben hier seit, in Sachsen-Anhalt zumindest, also in Mitteldeutschland haben wir hier seit einer Woche 32 Grad. Und schwül. Eigentlich sollte heute Gewitter kommen, aber da wir hier da wir immer noch so leichten Südwestwind haben und dadurch im Regenschatten des Harzes liegen, blockt ja jedes Gewitter ab. Was an sich eine gute Sache ist, dadurch müssen unsere Sommertheater immer nicht ausfallen, weil wir hier im Sommer selten Regen haben. Wir sind eine der niederschlagärmsten Regionen in ganz Deutschland. Aber ich will mich nicht beschweren, es ist einfach kacke heiß draußen.
Okay, ihr seht also, es ist nichts passiert in der Sommerpause. Wir reden übers Wetter.
Genau. Naja, es ist einiges passiert. Das ist ja, über Kamala Harris brauchen wir ja nicht reden, weil die war ja quasi unser Sommerpausen-Crasher. Sie hat jetzt ihren Vizepräsidentenkandidaten nominiert. Das Einzige, was ich jetzt gelesen habe, Trump soll jetzt wohl langsam durchdrehen, weil, also laut übereinstimmenden Berichten der Lügenpresse, ist es so, wenn du als demokratischer Präsident eine Chance haben willst, eine Wahl zu gewinnen, musst du so 5, 6, 7% Vorsprung im Allgemeinen haben. Den hat sie noch nicht in den allgemeinen Umfragen, aber die Swing States bröckeln halt. Also das ist, also gerade so Wisconsin oben Mitte.
Wie oben heißt Mitte, das? Michigan,
und, genau. Der einstige Vorsprung von Trump ist dahingeschmolzen. Das heißt, die Gefahr, dass Trump die Wahl verliert, ist relativ groß. Also, dass Trump die Wahl gestohlen wird.
Wir müssen bei der Wahrheit bleiben.
So, ist wohl relativ groß und der alte klapprige Mann mit der Betonfrisur dreht wohl gerade langsam so ein bisschen durch. Und die Republikaner haben jetzt wohl Schiss, dass er sich zur Äußerung hinreißen lässt, die sehr schädigend sein.
Naja, was heißt schädiger? Also er selber ist ja immun gegen Image-Schäden bei seinen Leuten. Was
er ist sogar immun gegen Pistolenkugeln.
Genau. Das nur am Rande. Aber was eher ein Problem ist, ist sein Vizekandidat J.D. Vance, ist ja auch ein cooler Name, J.D., wobei das D tatsächlich für Donald steht, also James Donald. Das heißt, der kann sich nicht mal einen eigenen Vornamen leisten.
Wow.
Der ist wirklich eine Kopie von ihm. Und er hat sich ja neulich über kinderlose Frauen aufgeregt, wobei ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so schlimm ist. Natürlich ist es beschissen, über kinderlose Frauen zu reden, weil das hierzulande ja auch viele tun, aber genau deswegen, weil es viele tun, oder ich denke, einige Menschen, die Kinder haben, blicken herab auf Leute und vor allem auf Frauen. Ja, warum hat die kein Kind? Ist was mit der nicht in Ordnung? Insofern, naja, ich glaube, also es so Sachen, die im Wahlkampf gesagt werden, die müssen einem ja nicht gefallen, aber sie sind dann sinnvoll für die jeweilige Person, wenn die Klientel genauso beschissen denkt. Und ich denke, bei diesen anti-kinderlosen Themen, da kriegt man schon Leute.
Ja, bloß ich muss dazu sagen, wenn du keine Kinder hast als Frau, da kann ja schlimme Sachen passieren. Am Ende wirst du ja 16 Jahre Bundeskanzlerin und so, das ist ja auch jedem zu wünschen.
Ja, genau, und dann wird man noch Mutti genannt. Also das ist ja, übrigens auch aus meiner Lieblingsserie. Mutter Beimer war im Privatleben, also die war ja auch Marie-Louise Marianne, hat keine Kinder.
Genau.
Und im realen Leben ist sie Mutter und Oma und Uroma Beimer, ja.
Genau.
Nee, Uroma nicht, das habe ich jetzt übertrieben.
Weiß ich nicht.
Hast
du so intensiv geguckt?
So lang ging die Serie dann doch nicht. Aber
ja, okay. Also das Klausi-Opa wird da, so weit sind wir noch nicht gekommen. Siehst du, das weiß ich sogar noch. Okay, dann kommen wir zu anderen
Themen. Nee, aber tatsächlich, also ihr Vizekandidat hier von Kamala, der Tim Walz, diese amerikanischen Namen sind ja auch so geil, gell? So Tim Walz und möglichst kurz. Und der wird ja nur Coach Walz genannt, weil das ja noch cooler ist. Also in Amerika ist ja Coach eigentlich der Posten, der... Also angenommen, wenn Franz Müntefering US-Präsident werden würde, dann würde er sagen, US-Präsident ist der schönste Beruf neben Coach. So ungefähr vom Level kann man es sagen. Also das ist ja die Respektsperson ohnehin und über den geht gar nichts. Und das ist auch so ein cooler Typ. In den Nachrichten, also an dem Tag, als er nominiert wurde, hieß es in irgendeiner Schalte einer Tagesschau, glaube ich, hieß es, oh, der macht auch so schöne Dad-Jokes und ist deswegen beliebt. Also ich glaube, der ist der einzige Mann auf der ganzen Welt, der wegen seiner Dad-Jokes beliebt ist. Aber irgendwie, der ist halt ein netter, lustiger Typ. Und ich glaube, dass und auch glaubwürdig. Also der ist nicht so aufgesetzt wie viele von diesen amerikanischen, wenn man denen auch am Gesicht schon, J.D. Vance, also der sieht ja aus wie eine Wachsfigur.
Genau. Wobei Dad-Jokes muss man ja auch dazu sagen, ich meine, hier sitzen ja zwei Menschen, die sich mit Dad-Jokes schon so manchen Abend gerettet haben, wenn gar nichts im Publikum lief, ne? Und so ein Dad-Joke raus, ja, das funktioniert eigentlich immer.
Die Grundregel ist, die schlüpfrigen Witze sind eh am besten, kommen am besten
an. Oder auch sagte schon Harald Schmidt.
Oder die abgegriffenen oder was weiß ich mal, ein Witz, den jeder schon 10-mal gehört hat, da lachen dann doch immer noch ein paar. Also es ist jetzt nicht künstlerisch besonders wertvoll, aber wenn gar nichts mehr geht, ja.
Phipps Asmussen sagte mal den schönen Satz, es gibt keine alten Witze, entweder du kennst ihn oder du kennst ihn nicht. Und Jürgen von der Lippe hat das noch schöner ausformuliert. 80% kennen ihn und die anderen 20% kennen ihn nicht und die anderen 20% freuen sich über das Wiedersehen. So.
Das ist das ist auch eine Grundregel. Publikum will Bekanntes, will sich von Bekanntem überraschen lassen. Deswegen ist es ja so, kenne diesen Typen von den Gebrüder Blattschuss, wie heißt der?
Beppo Pohlmann.
Beppo Pohlmann, genau. Und der hatte mal einfach so ein Soloprogramm, Comedy, und der sagt, so, ich singe jetzt mein Lied, Kreuzberger Nächte, gleich am Anfang, dann haben wir es hinter uns, weil irgendein Depp im Publikum will es eh, also so sagt das nicht, aber sozusagen, der ist halt genervt von seinem Hit, selber schuld, okay, es gibt auch ein bisschen Schmerzensgeld für so einen Hit, kann man dazu sagen, aber es ist nicht sein künstlerisches Anliegen, diesen Hit zu spielen, aber er macht es trotzdem und insofern, die Leute wollen das, was sie kennen und geil finden.
Heinz-Rudolf Kunze hat mal den schönen Satz gesagt, wir Künstler sind letztendlich Dienstleister. Da kommen ein Haufen Menschen, die deswegen, ich kann es im gewissen Sinne verstehen. Andererseits denke ich mir, da passt mal auf. Also gerade jetzt so berühmtes Beispiel, dass die Eagles zum Beispiel Hotel California nicht mehr hören können oder dass Jolene sich 1980 erschossen hat, weil Yesterday nicht mehr singen wollte. Hier war gerade eine mehrfache Klippe drin, weil das hat ja McCartney geschrieben und gesungen, aber egal. Aber entschuldige bitte, das hat die Menschen einfach mal schweinereich gemacht und dann geht gar nicht mehr auf die Bühne, wenn er es nicht singen wollt. Was ich jetzt krass fand, ich war vor 10 Jahren, 15 Jahren.
Oder macht es so wie Taylor Swift und heuert einen Terroristen an, damit das Konzert ausfällt.
So
kann man es auch
machen. Oder macht es wie Wolfgang Petri, der dann die letzte Zeit seiner großen Tourkarriere, wobei der hat ja jetzt wieder angefangen, das war ja klar, einfach das Stadion singen ließ. Was ich total geil finde. Der kam dann raus.
Und dann müsste er noch rausgehen, also ins Backstage und sagen, okay, ich komme in 3 Minuten wieder, in 3 Minuten 40 wieder.
Ja. Egal, apropos alte Hits. Wie war denn dein Sommer? Was hast du so gemacht? Hast du gearbeitet? Hast du geurlaubt?
Ich habe alles Mögliche, ja, also nichts und alles und
Naja, ich finde, da sind wir wieder beim Thema kinderlos. Du führst ja eine sehr glückliche kinderlose Beziehung. Fährt man da in den Urlaub? Nee, eigentlich nicht. Oder wir fahren eigentlich, zum Beispiel meine Frau und ich, wir fahren erst in den Urlaub, seitdem wir wirklich Kinder haben. Dann nehmen wir uns auch fest vor, in den Urlaub. Jetzt fahren wir mal in den Urlaub.
Man ist natürlich freier in der Auswahl. Man ist nicht an Schulferien gebunden, aber natürlich fährt man auch mal in den Urlaub. Da war... Dieses Jahr waren wir allerdings im Mai weg, davon habe ich ja erzählt. Hört mal, genau, die Mai-Folge, wo ich dieses, genau, schöne Bild mitgebracht habe, dass ein Kriegerdenkmal mit der schönen Schrift Comic Sans dort in Cherbourg zu bewundern ist. Wirklich, also mehrfacher Frevel, aber das war eben damals und man kann eben spontaner weg. Also ich denke, dass es dieses Jahr noch was wird. Aber es ist jetzt nicht zwingend, dass man auch, dass man so lang wegfährt oder so.
Genau.
Oder,
wobei meine Psychologin ja mir klar machte, dass Menschen, die geistig arbeiten, eigentlich, also man sagt immer 2 Wochen Urlaub, also nach einer Woche tritt der Erholungseffekt ein und dann hat man noch eine Woche Urlaub und dann ist alles gut. Aber Menschen, die geistig arbeiten, und das wird uns Kabarettisten ja auch nachgesagt, die sollten eigentlich 3 Wochen in Urlaub fahren. Es ist tatsächlich so, also sie sollten 3 Wochen gar nichts machen,
ja,
weil das Gehirn länger braucht, um wieder aufzutanken.
Du hast halt noch das Pech, dass du dann so einen Podcast-Partner hast, der dich mitten in diesen 3 Wochen einfach mit Telefonanrufen bombardiert und sagt, Trump ist jetzt fast erschossen worden, Kamala Harris ist jetzt und so weiter.
Wir waren im Urlaub und ich habe mein Handy, ich habe es immer mal an und so, aber ich habe dann so, dann habe ich bloß gelesen, Biden zieht zurück. Und mein erster Gedanke war nicht, oh schön, das könnte ja für den amerikanischen Wahlkampf sein, mein erster Gedanke war, scheiße, der Lucke.
Ja, also.
Egal, wir haben es ja dann hingekriegt.
Aber jetzt ist vorbei, jetzt ist meine, also ich, genau, bin jetzt wieder, die Podcast-Sucht kann jetzt wieder jede Woche meine und eure,
genau, gestillt, ja, werden. Mal gucken, was jetzt die Woche noch passiert. Irgendwelche Wahlen stehen ja nicht an, dass wir am Montag eine Sonderfolge einschieben müssen, aber vielleicht schieben wir am Montag einfach eine Sonderfolge aus Prinzip ein.
Weil wir so inzwischen auch süchtig nach denen sind, ja.
So, um jetzt mal zum Thema Wahlen zu kommen in Venezuela. Ich weiß, wenn wir Feedback kriegen würden, was wir ja nicht kriegen, wären viele Leute immer genervt, dass wir über Wahlen in Hintertupfingen reden. Aber jetzt reden wir über Venezuela, das ist jetzt kein Weltstaat, aber es ist einer der letzten sozialistischen Staaten auf der Erde, also die sich selber als sozialistisch bezeichnen, und ich kenne hier noch den,
den Chavez, den alten?
Genau, der war ja, naja, okay, ist da jetzt auch ein großes Wort, aber jetzt haben wir halt diesen neuen da.
Chavez war, das ist ganz interessant, also Chavez war ja Putschist 1992, als General, also als Oberst, hat er eine Revolte gegen die damalige gewählte Regierung angeführt. Das klappte nicht, er wurde verurteilt, dann Amnestie und so weiter. Und 1998 wurde er dann zum Präsidenten gewählt. Er war in der Wahl vorher war er schon noch nicht zugelassen, weil ehemalige Putschisten und Verurteilte nicht zugelassen waren. Und dann 98 die Wahl. Das war also weltweit dann auch hat ein großes Echo gegeben, weil es irgendwie halt schon so ein mal ein ungewöhnliches Wahlergebnis war, mal jemand anders, Sozialist, und Anfang 99 dann die Amtseinführung, am 10. Januar ist das immer, auch im nächsten Jahr dann. Dann gab es diesen, Putschversuch oder Umsturzversuch 2002, wo er wirklich 2 Tage lang irgendwo im Keller saß und eigentlich schon abgesetzt war und dann doch wieder es geschafft hat, weil das Militär dann doch nicht komplett umgefallen ist. Also der hatte da sich diesen Nimbus erarbeitet, und was noch dazu kam, ich glaube im Jahr 2006 war das, ein Referendum über eine Verfassungsänderung zu seinen Gunsten. Und er hat das abstimmen lassen, und das ging ganz knapp aus mit 49 dafür, 51 dagegen. Und er hat dieses Ergebnis nicht gefälscht, sondern akzeptiert. Und
ganz im Gegensatz zu seinem direkten Nachfolger, war man ja direkt Nachfolger, der Kollege Maduro.
Genau, also das war sozusagen dieses, aha, das ist zwar ein Idiot und auch vielleicht ein Autokrat, aber er lässt abstimmen und hält sich dann daran. Und das war nun das letzte Mal, dass das passiert ist. Er wurde dann selber nochmal mehrmals wiedergewählt und 2013 dann an Krebs verstorben. Und sein direkter Nachfolger war dann sein Zahnarzt. Ich meine, wo findet man gutes politisches Personal? Einfach mal so in seinem privaten Umfeld ein bisschen gucken. Maul aufreißen geht ja immer.
Ist ein Zahnarzt. Wurde er aus seinen Gnaden sein Nachfolger? Oder?
Ja, also der war schon so designiert, der war ja todkrank, der Chavez, und war auch, glaube ich, kurz nach einer der Wiederwahlen ist er dann gestorben, und dann war ziemlich klar, also das, da gab es keinen Zoff drum, wer da jetzt nachfolgt. Und Maduro war von Anfang an eben, weil er eben sich diese, weil er diese politische Arbeit von Wahlen nie erlebt hat, dass man sich auch mal ein bisschen politisch anstrengt, wenn man wiedergewählt werden will oder wenn man ein Referendum gewinnen will, sondern der von Anfang an einfach ein degenerierter Autokrat, der komplett sich da einmauert und absolut nichts wissen will und natürlich dann die Leute einsperrt. Also das vom Kaliber sind die schon, sind so ein bisschen wie Lenin und Stalin, jetzt nicht von der Grausamkeit her, aber der eine macht die Arbeit, ja, ist wirklich auch jahrelang in der Opposition, im Untergrund und so weiter und dann stirbt er ziemlich früh und dann kommt irgendein Idiot und buttert alles unter und ist natürlich auch, schiebt sich da alles in die Taschen, also das ist...
Und darf man ja bitte auch nicht vergessen, Venezuela ist ja durchaus kein armes Land. Also die haben ja Öl und zwar nicht wenig Öl. Ja. Also eigentlich gehört Venezuela zu den reichsten Ländern der Welt. Trotzdem darbt die Bevölkerung.
Also es gab Zeiten vor ein paar Jahren, als diese Krise schon mal so schlimm war, da war Benzin billiger als Trinkwasser. Also du konntest in den Laden gehen, in die Tankstelle zum Beispiel und dann sagen, entweder nehme ich mein Monatsgehalt jetzt für eine 0,5 Liter Flasche Wasser oder ich trinke einfach stattdessen 10 Liter Benzin. Es kommt das Gleiche raus. Und ich glaube, man hätte sogar aus Deutschland nach Venezuela fliegen können, sein Auto volltanken, wieder zurück mit Luftfracht und so weiter. Und es wäre billiger gewesen als an einer deutschen Tankstelle. Ungefähr so kann man sich es vorstellen.
Wow. So, jetzt auf jeden Fall die letzte Wahl in Venezuela. Es gibt große Unruhen, weil man zu unzufrieden ist mit dem Kollegen Maduro.
Und im
im Gegensatz zu Wladimir Putin hat es Maduro auch nötig, Wahlen zu fälschen. Nicht, dass Putin keine Wahlen fälscht, aber Putin hätte es nicht nötig, die Wahlen zu fälschen.
Ich lese jetzt mal das Ergebnis vor. Also es gab insgesamt, jetzt müssen wir mal schauen, es gab insgesamt 10 Kandidaten. So. Kann man jetzt erstmal denken, ist ganz cool. Davon einer ziemlich weit vorne von der Opposition, der Rest weniger als, also quasi unter ferner Liefen. Und man dann natürlich Maduro ganz vorne. Und das offizielle Ergebnis war Maduro 51,200000%. Dann der Gegenkandidat González, das war einer, der eigentlich... Das ist so ein bisschen, man muss sich das vorstellen wie Norbert Walter Borjans, also eigentlich so ein Politrentner, der nichts interessiert. Und die eigentliche Kandidatin oder Oppositionsführerin, die ist per Gerichtsbeschluss natürlich davon abgehalten worden zu kandidieren. Mhm. Aber die, das ist so ein bisschen die Saskia Esken oder was weiß ich, und die schob dann ihren Dead-Jokes machenden González vor. Naja, und der kriegte, jetzt lese ich vor, 44,200000% und noch cooler, alle 8 Kandidaten bekamen zusammen, ohne dass sie weiter aufgeschlüsselt wurden, das wurde tatsächlich so veröffentlicht, sie bekamen 4,600000%. Das heißt, es gab 3 Blöcke, die rein zufällig ganz komplett gerundet auf eine Nachkommastelle sind. Die haben sich
ja
die Wahlbehörde hat sich nicht mal die Mühe gemacht, die 8 kleinsten Kandidaten dann nochmal einzeln zu verzeichnen. Da hätte es ja auch Zufälle geben können. Die hätten ja einfach sagen können, jeder hat genau 1000 Stimmen oder was auch immer. Oder 100 oder eine Stimme oder was auch immer. Aber also das ist schon ziemlich mutig. Ich glaube, so ein Wahlergebnis hatten wir in den letzten Jahrzehnten nicht.
Nun scheint ja der Venezuelaner an sich jetzt doch nicht zu den dümmsten der Republik zu gehören. Auf jeden Fall sind die Proteste, es geht da gerade hoch her, das muss man einfach mal sagen. Also meine Schwägerin, die war ja mal in Venezuela, da war Chavez noch Präsident. Zwar waren da die sogenannten Weltfestspiele. Und das wird dir nichts sagen, Tilman.
Natürlich sagt mir das was.
Im Sozialismus war das ja was Hohes.
Als Fan des Films Sonnenallee weiß ich das auf jeden Fall.
Oder wie wir in der DDR immer sagten, die Feldbettspiele. Oder als mein Vater 74, 16-jährig 72, 16-jährig zu den Weltfestspielen, die zu dem Zeitpunkt in Ost-Berlin waren.
Nee, du wirst lachen, es ist die goldene Mitte, 73. Und 73. Zwar während Ulbricht gestorben ist. Also,
ach ja, genau, 73. Auf jeden Fall sagte meine Oma, also was seine Mutter war, dann noch zu ihm: Vorsicht, Frankie, in Berlin ist viel Verkehr. Und das stimmte. Er hat erzählt, die lagen da einfach auf der Wiese da irgendwo im Plenterwald oder so und haben gebumst wie die Karnickel. Also sowas hat er sein ganzes Leben noch nicht gesehen. Die haben da wirklich, es war denen scheißegal. Auf öffentlichen Grünanlagen haben die, und entschuldige bitte dieses harte Wort, Gott sei Dank, er hört uns gar nicht, die haben gefickt wie die Laternenfehler. Also das war unglaublich. Und darum,
das ist ein interessanter Vergleich auch.
Ja, ja. Und zwar, darum wurde hinterher auch das Denkmal enthüllt, und zwar das Denkmal des unbekannten Vaters. Und man nannte es dann forthin nur noch die Feldbettspiele.
Ja, aber interessant. Ey, aber dummerweise, absurderweise ist Ostdeutschland heute, ist die Geburtenrate, also hat davon nicht nachhaltig profitiert, weil die ja dann wieder alle abgereist sind, diese Gäste, die internationalen.
Genau. Aber ich sag mal so, also wenn es deutsche, also ostdeutsche Herren waren, haben sie ihre DNA gut in der Welt verteilt.
Und die ostdeutsche DNA ist ja die beste der Welt, wie wir wissen.
Ja, sehen meine Kinder anders, aber in Ordnung.
So. Ja, aber die, jedenfalls die diese kleiner Filmtipp, also Sonnenallee, da gibt's, spielt ja in Ostberlin 1973, und da kommen dann, man wurde als Familie, wenn man sich gut stellen wollte mit dem Abschnittsbevollmächtigten, also mit dem Blockwart, dann musste man irgendwie auch zu Hause ein Zimmer noch freiräumen für die Gäste, und da kamen Dresdner, die das Westfernsehen nicht gewohnt waren, und es ist eine schöne Szene, wie der Vater, gespielt von Henry Hübchen, auf dem Sofa abends eingeschlafen ist beim Testbild, weil der Abend zu Ende ist, und die Dresdner klotzen da mit aufgerissenen Augen einfach weiter.
Das musste ja, Testbild, das musste ja den jungen Leuten heute auch noch erklären. Ne?
Stimmt. Damals ging der Fernseher irgendwann zu Ende.
Genau. Und ging auch nicht an. Also bei meiner Oma durfte man ja immer Westfernsehen gucken, bei meinen Eltern war das immer nicht so. Und wenn wir da vor 14 Uhr einen Fernseher angemacht haben, war da ein Testbild.
Ja.
Also zumindest auf N3, also damals noch NDR3 oder so, keine Ahnung. Das hatten wir ja. Egal. So,
okay.
Venezuela.
Also da sind aber die Proteste. Ich freue mich, dass wir in unserer Tradition nicht nachlassen, einfach immer irgendwas abzuschweifen. Aber jedenfalls, also Venezuela, Weltfestspiele.
Genau. So, und jetzt sind sie da schön am Protestieren und am Protestieren. Und wobei, das wird jetzt auch in Putinscher Manier, glaube ich, wird das jetzt gerade schön niedergekachelt und ausgekehrt. Also ich weiß nicht, also bringt das was? Ich
naja, das Problem ist, man hat das ja alles schon mal gehabt vor 6 Jahren. Bei der letzten Wahl. Die war ja genauso gefälscht. Es gab Wahlbeobachter der Opposition. Internationale waren ja nicht eingeladen oder zugelassen.
Genau.
Aber es war seitens der Wahlprotokolle, die die Opposition angefertigt hat, war bewiesen, dass der Oppositionskandidat gewonnen hatte. Und dann, und die Nationalversammlung war damals von der Opposition dominiert. Beziehungsweise nicht die Nationalversammlung, sondern das Parlament. Also es gab auch zeitweise zwei konkurrierende Parlamente, die irgendwie da zugange waren. Also es war verfassungsrechtlich ein riesiges Chaos. Und dann an diesem 10. Januar, das war 2019, wo es hieß, jetzt wird der gewählt wurde, vereidigt, also Maduro, da sagte dann das Parlament, nein, jetzt ist der Sitz des Amtes des Präsidenten vakant, weil das Amt zu Ende ist von Maduro, und jetzt soll gemäß dieser Verfassung der Präsident des Parlaments an die Staatsspitze rücken. Das war damals Juan Guaido, ein sehr junger Oppositionsabgeordneter, und den haben dann auch viele Länder international als Präsident anerkannt, aber der hatte einfach keine Möglichkeit, also es gab sogar Probleme, diese Sitzungen teilweise im Parlament abzuhalten, weil irgendwie die Polizei dann auch den Schlüssel nicht mehr fand zum Parlament, da mussten sie irgendwie auf der Treppe rumstehen und so. Also und der Typ hatte, der war zwar de facto, viele, auch Deutschland hat gesagt, das ist jetzt der Präsident, aber der hatte einfach keine Macht, und irgendwann, das ist auch ein Problem, sieht man jetzt in Syrien und Afghanistan, wenn man muss die Regierung nicht mögen, aber wenn man keine diplomatischen Beziehungen zu diesem Staat oder zu der Gruppierung hat, die Macht im Staat hat, dann ist es ein Problem. Also man kann sich den Guaido zwar als Präsident wünschen, aber man kann mit dem überhaupt nichts verhandeln oder nichts verabreden, weil er keine Macht hat. Und insofern, das wird man dieses Mal, glaube ich, ich glaube nicht, dass man so weit gehen wird und jetzt irgendjemand anderen anerkennen wird als Präsident, weil es halt ja mit der nackten Gewalt einfach wieder niedergeknüppelt wurde, und irgendwann war dann wieder eine Parlamentswahl und der Guaido wurde sein Posten los oder wurde ersetzt durch einen anderen und der hat sich dann auch nicht mehr so richtig als Präsident sozusagen dann gegeben und da war die Sache dann mehr oder weniger eingeschlafen und so wird's, ich glaube, so wird es wiederkommen, das sieht man weltweit, in Weißrussland auch, so eine Wahl ist schlimm genug und dann gibt es Proteste und dann gibt es Gefängnis und tschüss, ja, und dann geht es weiter wie die Jahre vorher.
So, okay, es gibt mal wieder neue Sachen aus der Ukraine, das ist jetzt für so einen Satire-Podcast schwierig, aber der Kollege Zelensky, also die Ukrainer, haben es tatsächlich gewagt gemacht, auf russisches Territorium überzuschreiten.
Mit deutschen Waffen. Wo ich erst gedacht habe, was soll das? Also, die wollen da ja nicht bleiben. Ich meine, da ist es wahrscheinlich auch gar nicht so schön wie zu Hause, aber warum? Ja?
Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe erst gedacht, das ist mal wieder falsch kolportiert. Es sind die russisch besetzten Gebiete, die ja offiziell zu Russland gehören. Also, zumindest laut Wladimir Putin gehört das ja. Das sind ja sehr freie Volksrepubliken, die sich der Russischen Föderation angeschlossen haben. Aber nein, es geht um urrussisches Gebiet, nämlich Kursk. Also, ich habe gerade mal geguckt, 400.000 Einwohner. Ja. Die Bezirkshauptstadt des Oblast, also des Bezirks. Kursk. Also es ist eine russische Stadt, die sie angegriffen haben und da fragt man sich, warum?
Naja, ich glaube, es ist hauptsächlich weil das muss jetzt unbedingt, Putin muss jetzt unbedingt dorthin viele Truppen schicken, um diese, sage ich mal, Schande wieder auszubügeln, um dieses Gebiet möglichst wieder selber unter Kontrolle zu kriegen und da muss er jetzt natürlich Truppen abziehen. Ich glaube, das ist eher so dieses, so eine Art erzwungene Umgruppierung der russischen Truppen. Und es kann ja sein, dass die dann eben an den entsprechenden Stellen in der Ukraine fehlen. Also, das wär, wenn das so klappen würde, dann wäre das ja eine gute Strategie.
Aber es ist halt natürlich, also, weiß ich auch nicht.
Also ja, und dazu kommt die Moral der Bevölkerung, also guckt mal her, der Krieg kann auch nach Hause kommen, ich meine, wir Deutsche kennen das. Ja. Krieg war ja lange Zeit auch Exportschlager von Deutschland und plötzlich dann in den Anfang der 40er Jahre ging es dann zurück. Und da muss man den Leuten klar machen, okay, der Grund liegt aber bei euch im Land und nicht wir sind die Bösen und das ist immer Putin schwierig mit so einer Propaganda dann.
Putin soll ja wohl auch relativ getobt haben.
Ja, also lass ihn.
Genau. So, apropos Krieg. Unsere geliebte Ampelkoalition hat ja einen neuen Haushalt beschlossen. Was ich krass finde, halbes Jahr vor Jahresende.
Also nee, das ist ja so der normale Gang der Dinge. Also
bei den Vorgängerregierungen. Aber bei der Ampel im letzten Jahr haben wir es ja, glaube ich, haben wir es nicht im letzten Jahr sogar mal gerissen?
So war es ja nicht. Also der Gang der Dinge ist ja, das Kabinett beschließt ein Gesetz, in dem Fall den Haushalt, und dann geht es in die erste Lesung. Die fand ganz normal, auch regulär statt, die ist dann im September. Und dann kam ja leider dieses Haushaltsurteil am 15. November dazwischen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre der Haushalt ganz regulär, weil es um den ja gar nicht mehr ging. Es ging ja um den vorigen Haushalt. Also der 24er Haushalt, der im letzten Herbst beschlossen wurde, der war ja gar nicht in Frage. Also das heißt, grundsätzlich ging es auch damals nach Zeitplan, nur dann hieß es, so, wir müssen uns jetzt so viele Gedanken machen, jetzt haben wir nicht noch die Zeit, den regulären Haushalt da zu Ende zu bringen. Also insofern geht es jetzt auch wieder, aber da gibt es irgendwie Streit drum, dass welche Gutachten jetzt Recht haben, ob dies oder das verfassungswidrig
ist. Nein, das Krasse ist ja einfach, dass also jetzt haben die den Haushalt beschlossen und so und haben sich geeinigt. Gut, ich sag mal so, ich will jetzt nicht so kleinlich sein, dass da irgendwie 10 Milliarden fehlen in dem Haushalt und so. Das ist ja alles, ich meine, ist ja froh, dass die sich überhaupt. Aber jetzt fangen die schon wieder an, sich gegenseitig den Haushalt zu zerpflücken. Wo ich mir immer so denke, wollen die nicht? Also, okay, nehmen wir einfach mal das geistig behinderte Sorgenkind, nehmen wir mal die FDP. In den letzten 3 Jahren war doch klar, immer wenn die FDP versucht hat, sich zu profilieren und ihre eigenen Wählerschichten zu befriedigen und damit einen Riesenstreit in die Ampel zu schütten, und es war einfach mal zu 80% die FDP. Also es ist ja nicht so, dass die sich alle nicht leiden können, sondern die FDP ist halt der kleine Stänkerbube, dass das immer weiter die Umfragewerte der FDP gedrückt hat. Jedes Mal, wenn die FDP gestänkert hat, sind die Umfragewerte für die FDP wieder abgesackt. Also was macht Christian Lindner jetzt? Er stänkert wieder. Ich verstehe es nicht. Ist er geistig behindert?
Naja, er stänkert ja nicht allein. Ich glaube schon, dass das so, jede Partei hat so ihre Triggerpunkte, und bei der SPD ist es das Thema Bürgergeld. Wenn man einem SPDler sagt, hör mal zu, das Bürgergeld kriegen zurzeit die Hälfte der Leute, die es kriegen, sind nicht Deutsche. Das hat ganz verschiedene Gründe. Ein großer Anteil davon sind die Ukrainer, die eigentlich super ausgebildet sind, die grundsätzlich super motiviert sein könnten, aber für die rechnet es sich nicht. Die rechnen sich das durch. Sind eben gut ausgebildet, wenn sie Mathematiker sind oder was auch, die sagen, okay, ich bleibe lieber hier, weil dann, weil der Staat zahlt ja dies und das, also Wohngeld kommt ja noch dazu und so weiter. Wenn man arbeitet, muss man sich auch um diese ganzen Nebenaspekte selbst kümmern und wenn man das alles berücksichtigt, dann lohnt es sich nicht. Und wenn man das einem SPDler erzählt, hör mal, das ist deswegen so, nicht weil die alle zu blöd oder zu faul sind zum Arbeiten. Wenn ich so eine Rechnung für mich aufmachen würde, würde ich vielleicht auch überlegen, ja, jetzt mache ich das vielleicht nicht. Oder noch schlimmer, ich mache irgendwas schwarz und habe dadurch dann auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche, nur der Staat
merkt dafür nichts. Ja, wobei, aber das ist ja in unserem Beruf quasi nicht möglich.
Nee, in der Kultur kann man, oder in der Touristik oder was auch immer, Veranstaltungsbranche, kann man nie irgendwas schwarz machen,
das ist ausgeschlossen. Das geht nicht. Wusstest du, dass wir mal eine Schwarzmocke vom Finanzminister, aber das führt jetzt zu weit.
Naja, jedenfalls, also ich weiß nicht, ob man immer auf die FDP zeigen kann, es ist halt wie immer die letzten 3 Jahre, also wenn man jetzt so am Stammtisch oder irgendwie auf der Straße den Leuten zuhört, über wen sie lästern, ja, natürlich immer über die, deren Parteianhänger sie nicht sind. Und in unserer Blase ist nun mal, die ist nun mal rot-grün dominiert und da gibt es halt eine Menge FDP-Bashing. Und ich bin in diesem Podcast derjenige, der darauf hinweisen muss, dass das doch alles vielleicht relativ ist. Und ich glaube,
also ich finde es halt krass, dass die schmieren alle Parteien ab, aber die FDP halt extrem. Und zwar jedes Mal dann, wenn sie versuchen, sich zu profilieren.
Ich glaube, so richtig extrem schmieren die gar nicht ab. Die sind jetzt bei 5-6% und da sind sie aber seit 2-3 Jahren. Also im Grunde so richtig viel, gemessen an der letzten Wahl sind sie natürlich abgeschmiert, aber dieses Niveau ist dann doch nicht weit. Also dass die unter 5% landen, glaube ich nach wie vor nicht, weil sie halt doch genug Leuten klar machen können. Ich meine, gut, dann kam ja jetzt diese Woche die Forderung Flatrate an Parkplätzen in der Innenstadt. Quasi für ein Deutschland-Ticket könnte man jetzt auch parken. Aber das ist wirklich, das ist schon die Krone der Schöpfung und da sind selbst einige Verbände der FDP, Jungliberale oder so, sind selbst da dagegen, weil das ist wirklich, man staunt, aber ich glaube, das ist eher so ein Ausrutscher. Ich denke eher, die SPD hat halt ein Problem, weil sie halt als stärkste Regierungsfraktion dann jetzt bei 14% liegt oder so und das ist dann eher schwierig und die SPD hat halt noch zusätzlich das Problem, dass ihr Verhältnis zum Thema Ukraine nur vordergründig geklärt ist oder zum Thema USA. Jetzt gab's ja
und
die
damit redet er wieder über Rolf Mützenich, meine Damen und Herren, das ist sein Lieblingsthema.
Mein Lieblings-SPD-Fraktionsvorsitzender, ja, Sönke Neitzel, der Militärhistoriker, hat gesagt, also dass so einer die stärkste Regierungsfraktion im größten europäischen NATO-Land anführt, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Also das ist wirklich unverständlich und man muss wirklich sagen, also der Typ, der ist jetzt 5 Jahre in diesem Posten und der könnte doch auch einfach mal den Joe Biden machen. Vielleicht wäre Joe Biden ein guter SPD-Fraktionsvorsitzender, der wäre zumindest nicht für Putin. Obwohl er oft sagt, ja, oh, meine Damen und Herren, hier Präsident Putin. Ach nee, ist er genau. Ja gar nicht.
Genau. Ja, okay. Gut. Okay. Das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Also wie gesagt, die nächsten Wahlen, die uns ja erstmal bevorstehen, sind ja Thüringen und Sachsen und Brandenburg. Das wird lustig.
Ja, das wird lustig.
Ich habe jetzt hier gerade eine Umfrage gesehen, fällt mir gerade ein, AfD 30%, CDU 21%, BSW 19%, Linkspartei 16%, SPD 6%, alle anderen. So, das heißt, nehmen wir mal an, BSW und Linkspartei hätten zusammen, weiß ich nicht, 35%, CDU und also es ist ganz hier CDU und SPD kämen auf den, wenn du dennoch die BSW mit dazu nimmst, dann hättest du, aber es ist ganz schlimm, die kämen die zusammen auf 46% und hätten eine Opposition von AfD und Linkspartei, die auch auf 46% kämen. Also es ist, also das heißt, wahrscheinlich müsste dann die Linkspartei dieses Bündnis aus BSW, CDU und SPD auch noch tolerieren. Das heißt, du hättest alle Parteien im Parlament in einer Regierungs Verantwortung irgendwie vereint gegen die AfD. Also das ist echt gut, es geht nur um Thüringen.
Aber ja, also aber Thüringen ist ja nochmal spezieller, weil da kann man ja, also wenn es da, wenn das nicht klappt mit der Ministerpräsidentenwahl oder so, dann muss, kann man sich ja auch entscheiden, den Landtag aufzulösen. Aber das geht dort nur mit Zweidrittelmehrheit und das ist ja auch der Grund, warum die Wahl jetzt ist und nicht schon 2021, das war ja eigentlich verabredet worden, beziehungsweise dann wegen Corona ein bisschen verspätet und so weiter, aber die, die Parteien hatten sich ja damals bei der Wiederwahl nach dieser kurzen Kemmerich-Episode, Wiederwahl von oder Nichtverhinderung der Wahl von Ramelow im dritten Wahlgang, darauf geeinigt, den Landtag früher aufzulösen und das scheiterte dann wirklich auch, glaube ich, an einer Stimme oder die haben die Abstimmung gar nicht durchgeführt. Aber das heißt, wenn die AfD über ein Drittel der Sitze hat, dann könnte sie immer sagen, nee, ihr wollt zwar den Landtag auflösen und wir wollen hier auch nichts Ordentliches machen, aber wir lassen jetzt hier einfach 5 Jahre lang nichts passieren. Und also Blockade, das wissen wir, Blockade ist in Deutschland immer viel leichter möglich, als irgendwas hinzukriegen. Und
genau.
Das ist ein ganz, wenn das Ergebnis so kommt, und mit diesem BSW, da muss man ja wirklich sagen, das sind ja auch, das ist ja auch unglaublich, was das für. Ich meine, die haben eine relativ telegene Spitzenkandidatin in Thüringen, das ist die Oberbürgermeisterin von
Weimar.
Von Weimar. Ist das die von Weimar?
Mhm. Soweit ich weiß, ja. Egal, auf jeden Fall von einer der Thüringer Großstadt.
Genau, wir liefern das vielleicht oder, nach, falls es nicht Weimar ist. Katja Wolf. Und die, immerhin, die hat Regierungserfahrung. Sie ist wirklich auch schon lang im Amt. Und die hat
Eisenach. Ich unternahm mal eine Reise nach Eisenach.
So. Ja, und deswegen, also die das ist eben keine Wagenknecht, die noch nie, die nur das Maul aufreißt und auch kein, was weiß ich, Dieter Dehm oder was oder wer auch immer von diesen ganzen Irren. Also das ist nur die, nur, könnte man sagen, das ist die am wenigsten Irre aus dem ganzen BSW und da hat Thüringen vielleicht noch Glück im Unglück.
Aber die ist, wow.
Sebastian.
Ja. Was denn dies heißt?
Wir sind nicht dafür da, um.
Ich weiß, dass wir nicht dafür da sind. Mein Gott,
um irgendwelche BSW-Spitzenkandidatinnen heiß zu finden. Dann find doch bitte das Original heiß, nämlich die Rosa Luxemburg für Arme.
Oh nee, komm, also da, also nee, also ich habe okay. Grenzen.
Gut, das ist gut zu wissen. Nein, aber apropos skurrile Regierungen, ein Thema ist vielleicht noch interessant, nämlich Katalonien. Da ist, war auch mal wieder was los. Das ist ja nun seit Jahren, gibt es ja diesen Rechtsstreit oder ja, nicht Rechtsstreit, sondern der die katalonischen Unabhängigkeitsbefürworter haben ja 2017 ein Referendum durchgeführt. Damals waren sie an der Regierung und haben also all Kraft ihrer Macht in dieser Region dieses Referendum durchgeführt, das auch mit Mehrheit für die Unabhängigkeit ausging. Allerdings wurde es auch boykottiert von den Pro-Spaniern.
Ja, man muss aber dazu sagen, also gerade die Zentralregierung in Madrid hat das ja so ein bisschen als Putsch angesehen und darum hieß natürlich der Typ, der das damals initiiert hat, logischerweise, oder heißt Putsch, den man, ich könnte heute noch drüber wegschmeißen.
Ja, und also dann gab es eben dreieinhalb Wochen nach dem Referendum wurde dann tatsächlich diese Republik ausgerufen oder diese Unabhängigkeit ausgerufen in Katalonien und wenige Stunden später mussten die beteiligten Regierungsmitglieder fliehen oder wurden verhaftet. Dann zu langen, also wo man denkt, in Spanien ist halt Rebellion oder wie sich das da nennt, mit zig Jahren Haft bedroht und die wurden dann auch zu zig Jahren Haft verurteilt. Da ist niemand, kein einziger Mensch ist da verletzt oder getötet worden. Und wenn man das mal überlegt, was die Franco-Leute bekommen haben, nämlich gar nichts. Oder es gab ja 81 einen frankistischen Putsch, da sind ein paar Leute auch verurteilt worden, aber schnell wieder rausgekommen. Also gar kein Vergleich. Und dann zu sagen, so Leute, die aus bestimmten Gründen sagen, diese Zentralregierung benachteiligt uns, wir sind wirtschaftlich ja nicht benachteiligt, sondern eher wegen der Stärke, die saugen uns aus, dazu kommt, dass die katalonische Identität möglicherweise untergebuttert wird von den Spaniern. Drittens kommt der republikanische Gedanke dazu. Das ist eine Monarchie mit einem ziemlich korrupten Ex-König, der sich selbst seit 4 Jahren gar nicht mehr im Land aufhält, weil er dort möglicherweise angeklagt wird, Juan Carlos. Also diese Monarchie ist im Grunde moralisch auch am Ende. Und dann kann man schon hergehen und sagen, wir lassen mal abstimmen, ob es anders ist. Das ist aber in der spanischen Verfassung verboten. Und insofern hat eben das nicht ein normales Gericht, sondern das oberste Gericht diese Leute verurteilt, beziehungsweise manche konnten fliehen. Puigdemont zum Beispiel in Brüssel, beziehungsweise in einer schönen Stadt, die 1815 Berühmtheit erlangte, mit Waterloo, einem passenden Namen, genau. Und da lebt er, ist auch irgendwie sprechend. Und der Typ ist jetzt gewählt worden ins katalonische Regionalparlament. Seine Leute haben dort nicht mehr die Mehrheit, also dort regiert jetzt ein Sozialdemokrat, aber er hat dieses Mandat und das macht einen ja normalerweise immun. Nun ist das Problem, dass man in Spanien erst vereidigt werden muss, bevor man diese Immunität hat. Das heißt, es muss diesen einen Moment geben, wo man sich reinschleicht ins Parlament und das hat nicht geklappt, aber er war kurz da auf dem Marktplatz oder irgendwo auf einem Platz in Barcelona und hat dort eine Rede gehalten, ließ sich auch, das ist in den Videos schön zu sehen, ließ sich so schön begleiten, also quasi reinpogen im Grunde von seinen Parteifreunden. Die Polizisten haben diese Demo quasi begleitet, aber keiner von denen kam jetzt auf die Idee zu sagen, ach, Sie sind doch der auf dem Fahndungsfoto, ich nehme Sie jetzt mal mit. Hätten Sie machen können, aber hat keiner gemacht. Und der hat diese Rede gehalten und dann hinten abgegangen an der Bühne und heimlich in einen Wagen gestiegen, während seine ganzen prominenten Parteifreunde, die bereits begnadigt waren, dann ins Regionalparlament gingen und die Wahl des bei der Wahlteilnahme des Regierungschefs, sodass diese Konfusion, wo ist der jetzt? Und der Wagen war dann längst weg und er ist dann innerhalb weniger Stunden wieder über Frankreich dann in Belgien gelandet. Also das ist echt, muss ich sagen, ich meine, das hätte ja auch schief gehen können. Und das Problem ist halt, also das, was auch noch eine Absurdität hinzufügt, diese Verurteilungen sind ja längst aufgehoben worden durchs spanische Parlament. Also die dort lebenden Leute sind längst wieder frei aus dem Gefängnis. Was aber, worauf sich diese Immunität nicht, diese Amnestie nicht erstreckt, ist, also die Rebellion ist sozusagen verziehen, was aber nicht abgedeckt ist, ist die Veruntreuung. Und natürlich hat das Referendum Geld gekostet und nur, also nicht wegen des Referendums selber, aber weil sie Geld ausgegeben haben für das Referendum. Und ich meine, was bei uns eine Landesregierung für Geld ausgibt, könnte man auch sagen, ja, für Geldverschwendung, wenn das strafbar wäre, dann müssten alle Politiker weltweit im Gefängnis sitzen. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
Ja, aber mein Gott. Ja.
Und das ist natürlich ein juristischer Trick, wo man den noch weiter unter Druck setzen will. Ich empfehle den Spaniern, die Sache einfach auf sich beruhen zu lassen und die demokratisch gewählten Leute einfach reinzulassen. Das Europaparlament hat ja dasselbe Problem. Da saß Puigdemont auch drin, jetzt nicht mehr, aber jetzt sitzt noch ein anderer drin, der auch auf seine Bestätigung wartet. Da muss erst der EuGH noch was sagen. Und nach ein paar Monaten darf der dann wahrscheinlich auch sein Mandat antreten. Aber es ist wirklich alles, das hat mit Demokratie nichts zu tun. Wenn die Justiz sich über eine demokratisch beschlossene eine Amnestie, die ja ihren Sinn hat, hinwegsetzt. Also das ist einfach sehr ärgerlich, sehr unwürdig. Und dazu kommt ja noch, dass, wenn Puigdemont ein Hamas-Terrorist wäre und kein katalanischer Unabhängigkeitsbefürworter, dann hätte die spanische Regierung jetzt diplomatische Beziehungen zu ihm. So kann man es auch sehen.
Immerhin.
Ja. Immerhin. So. Sorry, das war mein Rant against die spanische gut. Regierung.
Wir sind jetzt auch zeitlich schon wieder weit, weit, weit fortgeschritten. Ich weiß, es ist die erste Folge nach der Sommerpause, aber ich frage dich jetzt bloß noch, hast du noch ein kurzes Ding, was ja, du kurz noch anreißen möchtest?
Eine ganz kleine Meldung habe ich. Der ISS im Weltall ist eine Giftspinne gefunden worden. Und da frage ich mich doch, wie hat es Putin geschafft, Alice Weidel da hochzuschießen?
So, meine Damen und Herren, so, das habe ich nicht kommen sehen.
So geht Satire.
So, das hat Tilman nämlich vorher mit mir nicht abgesprochen. Ich fand es so mittelwitzig, aber...
Aber du wirst ihn, wenn ihr wieder den Laden aufmacht, wird der Gag jeden Abend rauf und runter laufen.
Genau. Oder wir werden verprügelt, weil wir sowohl Putin als auch Alice Weidel in den Mund genommen haben.
Stimmt, das ist ja in Sachsen-Anhalt immer noch ein bisschen...
Richtig.
Du musst vorher eine Lebensversicherung abschließen.
So. Ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß in Bremen. Warum du in Bremen bist, das können wir, glaube ich, nächste Woche klären.
Ja.
War, glaube ich, nicht ganz uninteressant. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wir sind jetzt wieder im regulären Terminplan drin. Wie gesagt, die nächste Sonderfolge, wenn ihr auf Montag wartet, es tut mir leid, das gibt es erst nach der
Thüringenwahl am 2. September.
Genau, und die Sachsen und Brandenburg, nee, und das ist auch Sachsen, nee.
Sachsen ist auch mit drin und Brandenburg kommt 3 Wochen später.
Genau,
Brandenburg so. Hat das Glück, dass die Leute da sehen, was Demokratie anrichten kann, also sozusagen dumme Demokratie anrichten kann, und dann geht das Ergebnis in Brandenburg hoffentlich weniger schlecht aus. Stelle ich es mir vor.
Das wird man sehen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche, wenn ihr uns schreiben wollt. Ich werde es nach der ersten Folge nach der Sommerpause, werde ich es nochmal sagen. Schreibt an luke@hengstmanns.de oder auch hier drunter unter der Folge auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, schöne Woche, Tillmann. Tschüss.